Ich leite über zum nächsten Referat, das zweite spreche, und wir kommen jetzt in den Komplex Alkohol als Genussmittel im Zusammenhang mit kardiovaskulären Erkrankungen. Beginnen wird der Professor Dirk von Lewinsky von der Medizinischen Universitätsklinik Graz, Kardiologie, der sozusagen den Einstieg machen wird zum Thema Alkohol im Spannungsfeld zwischen Gesundheit und Krankheit. Lieber Dirk, bitte.
Sehr gerne, lieber Hannes, dir erstmal gute Besserung. Und sonst, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, freue mich sehr, Sie in diesem schönen Saal hier durch das Spannungsfeld führen zu dürfen. Einen Interessenskonflikt muss ich nennen. Ich trinke gerne Wein. Ich hoffe aber, dass ich Sie neutral und nüchtern jetzt durch die Informationen geleiten kann, die ich mitgebracht habe. Und zwar zu vier Themen. Eins ist, dass ich historisch Ihnen zeigen will, was die Bedeutung des Alkohols denn in der Medizin war. Das zweite aus eher aktuellem Anlass, der ein oder andere wird es verfolgt haben, Karzinogenität von Alkohol. Das wird gerade in der Europäischen Union ganz heiß diskutiert. Dann ein sicherlich spannendes Feld, Intelligenz und Alkohol. Und last but not least noch die Frage, ist es denn entscheidend, was für ein alkoholgehaltiges Getränk ich trinke oder nicht? Gibt es dort Unterschiede? Fangen wir an, und besser als mit Hippokrates kann man in so einem Haus hier ja gar nicht anfangen. Hippokrates wird zugeschrieben, gesagt zu haben, dass das erste Glas für die Gesundheit ist, das zweite für die Fröhlichkeit, das dritte für den guten Schlaf und, das nimmt wahrscheinlich schon viel meines Vortrages vorweg, jedes weitere Glas eine Gefahr. Den zweiten oder die zweite, die ich anführen will, ist Hildegard von Bingen, eine von den nur 33 Kirchenlehrern der katholischen Kirche, die meines Wissens einzige Frau, zumindest die erste, und die sagte natürlich aus ihrer Zeit heraus: Wein ist Medizin, Bier ein Getränk und Wasser ist zum Waschen da. Das sind natürlich auch andere Hygieneverhältnisse gewesen. Und nichtsdestotrotz möchte ich als dritten anführen den in allen bekannten Theophrastus Bombastus, auch genannt Paracelsus, der ja gesagt hat, und das kennt wahrscheinlich jeder: Alle Dinge sind Gift und nichts ist ohne Gift. Nur die Dosis bewirkt, dass ein Ding nicht Gift ist. Das ist mit dem Alkohol wahrscheinlich auch so. Und ich will Ihnen nur exemplarisch zeigen, ein Auszug aus dem Elisabeth-Krankenhaus in Darmstadt vor etwa 150 Jahren, wo innerhalb von 6 Monaten und während der Behandlung von 755 Patienten konsumiert wurden 4.633 Flaschen Weißwein, 6.233 Flaschen Rotwein, in der Sonderklassestation wahrscheinlich 60 Flaschen Champagner und ungefähr 350 Flaschen Portwein. Das ist über den Daumen gepeilt 15 Flaschen Wein pro Patient. Und das kann man vielleicht erst dann richtig verstehen, wenn man sich überlegt, dass ja von all den Tabletten, die wir jetzt zur Verfügung haben, vor 150 Jahren noch gar nichts verfügbar war. Das heißt, man hat ja fast keine Medikamente, wie wir die heute kennen. Und da wurde so behandelt, und sicherlich haben hilfsbereit und trinkfreudig die ärztlichen Kollegen geholfen, diese großen Mengen zu bewältigen. Ein Thema, was ganz kurz abgehandelt ist im heutigen Vortrag: fetale Toxizität, also die Schädigung des ungeborenen Kindes durch Alkohol, das ist fraglos so, und Diskussionen über die Menge, die es vielleicht geben könnte, verbieten sich fast dadurch, dass die Föten wenig Alkohol, die Hydrogenase, das ganz, ganz wichtige Enzym, um Alkohol abzubauen, nur haben, ist die schädigende Wirkung des Alkohols viel länger als bei der werdenden Mutter, und damit verbietet sich das. Jetzt kam aber auch vor gut 4 Wochen durch die Presse, dass in der EU eine Abstimmung im Parlament war, dass es keinen unbedenklichen Alkoholkonsum gibt im Hinblick auf Krebs. Das war der sogenannte Europäische Krebsplan, der ist von einem parlamentarischen Sonderausschuss, der heißt BK, Beat Cancer, Schlag den Krebs, vorgestellt worden, dann diskutiert worden. Offensichtlich kommen große Warnhinweise nicht auf die Flaschen, aber es bleibt das Statement, dass es keinen unbedenklichen Alkoholkonsum hinsichtlich Krebs gibt. Und das gilt es, und das will ich in den nächsten 4 Dias zeigen, ein Stück weit zu hinterfragen. 3 Studien will ich Ihnen zeigen, alle sehr groß und ebenfalls sehr gut publiziert. Hier eine mit über 100.000 Männern, über 250.000 Frauen, die in eine Studie, die ganz viele Dinge epidemiologisch angucken wollte, die EPIC-Studie, angeschaut wurden. Und diese Balken bedeuten jetzt, für verschiedene Krebsarten, Enddarm, Brust, Leber, HNO, lokalisierte Tumoren. Das sind alles Tumoren, die mit Alkohol besonders assoziiert sind. Wie groß der Anteil ist, der auf Alkohol zurückgeführt werden kann. Das sieht man dann hier in diesem blauen Balken jeweils. Und daneben der weiße Balken zeigte für Frauen an, wie viele von diesen Tumoren durch mehr als moderaten Alkoholkonsum zustande kommen. Man sieht also, etwas unerwartet bei der Leber kommt es alkoholinduziert zu Krebs. Der ist aber nicht nur bei hohem Alkoholkonsum, sondern kann auch schon bei geringem passieren, wohingegen Tumoren im Hals-Nasen-Rachenbereich fast alle nur bei übermoderatem Alkoholkonsum zum Tragen kommen. Die zweite wichtige Information, die dieses Dia zeigt, ist, total. Wie hoch ist der Anteil von Krebsereignissen, die auf Alkohol zurückzuführen sind, von allen Krebsereignissen? Und das sind in Westeuropa halt ungefähr 3%. Und wenn man jetzt auch noch die nimmt und anschaut, die durch hohen Alkoholkonsum zustande kommen, das ist die Hälfte davon, dann könnte man meinen, dieser Ausschuss hat recht, auch schon geringer Alkoholkonsum ist für gut 1% aller Krebsereignisse in Europa verantwortlich. Jetzt ist dabei aber sicherlich auch wichtig, wie man Alkohol konsumiert. Die Iren und die Franzosen trinken etwa gleich viel Alkohol. Wie man hier aber sehen kann, bezogen auf die Wochentage, machen die das sehr unterschiedlich. Die Franzosen trinken jeden Tag und meistens ja auch zweimal täglich ein wenig, wohingegen die Iren freitags und Samstag mal so richtig um den Block ziehen. Und das hat wahrscheinlich einen Unterschied, wenn man sagt, das hat vielleicht gesundheitsfördernde Wirkung. Es käme niemand auf die Idee, all seine Medikamente nur Freitag und Samstagabend einzunehmen und Rest der Woche sie beiseite zu legen. Das macht keinen Sinn. Und deswegen will ich eine zweite, noch größere Studie zeigen, wo es jetzt um über 25.000 dokumentierte Krebsfälle bezogen auf über 3 Millionen Patientenjahre, die beobachtet wurden, gesehen sind. Und da sieht man links für die Frauen und rechts für die Männer, dass diese blaue Linie langsam über den steigenden Alkoholkonsum, der ist unten auf der Achse aufgeführt von 0 bis 60 Gramm pro Tag, ansteigt. Und man kann dann schauen, wann diese Kurven, die gestrichelten Linien sind das Konfidenzintervall, also die Unsicherheit dieser Messung, dann können Frauen ab 15 Gramm nach dieser Studie Alkohol pro Tag damit rechnen, dass sie ein signifikant erhöhtes Krebsrisiko haben. Und bei den Männern ist das erst bei deutlich größeren Mengen von 35 Gramm pro Tag der Fall. Auch da könnte man denken, vielleicht hat ja dieser Ausschuss recht und sicherlich haben die auch diese Studie gelesen. Aber sie haben sie vielleicht nicht fertig gelesen, weil schon eine Seite weiter kommt eine Abbildung, die, glaube ich, ganz, ganz wichtig ist. Hier ist jetzt aufgeführt nach Rauchern und Nichtrauchern, wie sich das verhält. Und da sieht man die blaue Kurve links für die Frauen, rechts ist für die Männer das ganz ähnlich. Beginnt diese Kurve viel höher bei Rauchern, das heißt, die haben auch als nicht alkoholtrinkende Person ein deutlich höheres Risiko für Krebs und steigt dann abhängig von der Menge an Alkohol immer weiter an. Wohingegen bei niemals Rauchern, also weder Ex noch aktiver Raucher, keine Verbindung besteht zwischen Alkoholkonsum und Krebsereignisrate. Das ist, glaube ich, ganz wichtig zu unterscheiden. Und das Letzte, was ich zeigen will zu diesem Thema, ist, unterschiedliche Tumoren können ja auch unterschiedlich reagieren. Es gibt ja ganz viele verschiedene Krebsarten. Und diese Abbildung, die auf den ersten Blick ganz unverständlich erscheint, zeigt jeweils nur für die einzelnen Krebsarten mit 3 Feldern, hellgrau, mittelgrau und schwarz, geringer bis zu 12 Gramm Alkohol, moderater bis zu 50 Gramm Alkohol, das sind immerhin 4 bis 5 Getränke pro Tag, und schwarz noch mehr Alkohol, wie sich das verhält. Und da gibt es tatsächlich Krebsarten, wir hatten sie schon erwähnt, Mund-Rachenraum, die weibliche Brust auch, die tatsächlich dosisabhängig und auch schon bei geringem Alkoholkonsum häufiger auftreten. Wir haben eine Vielzahl anderer Krebsarten, Enddarm, Leber, Galle, Bauchspeicheldrüse, Kehlkopf, die bei mäßigem Alkoholkonsum nicht gehäuft auftreten, bei hohem Alkoholkonsum sehr wohl gehäuft auftreten. Es gibt aber auch Tumoren wie das Adenokarzinom der Speiseröhre und die Lunge, die bei niedrigem Alkoholkonsum seltener auftreten als bei Abstinenzlern, da der Alkohol also protektive Effekte bei hohen Dosen aber schädigend wirken, im Sinne von noch mehr Krebsereignissen. Und last but not least gibt es Blutkrebsarten und die sind eben in einigen Studien nicht miterfasst. Hodgkin-Lymphome, nicht Non-Hodgkin-Lymphome und die treten dosisabhängig seltener auf. Je mehr man trinkt, desto seltener kriegt man diese Art von Tumor. So viel dazu, das muss man, glaube ich, sehr differenziert betrachten und nicht in einem kurzen Pamphlet im EU-Parlament, glaube ich, durchwinken. Nicht reden will ich über die diuretische Wirkung, die hier von Bacchus in der Gemäldegalerie Dresden gezeigt ist. Ich hoffe, man kann es von hinten erkennen und jeder kennt die diuretische Wirkung des Alkohols. Ich möchte auch nicht, es ist noch früh am Abend, über die, je nachdem, wie man das Bild interpretieren will, sedierende oder libido-steigernde Wirkung des Alkohols reden, die den meisten wahrscheinlich auch geläufig ist, sondern will jetzt noch darauf zu sprechen kommen, wie Alkohol und Intelligenz sich verhalten. Und auch da gibt es gut gemachte Studien wie diese, bei der gesehen wurde, dass Abstinenzler, ganz links das Kreuz, durchschnittlich bei dieser Gruppe einen Intelligenzquotienten von 96 hatten. Und die, die täglich getrunken hatten, einen durchschnittlichen Intelligenzquotienten nur von gut 92. Und jetzt könnte man natürlich vermuten, das Verhältnis von Alkoholkonsum zu Intelligenz verhält sich so. Das stimmt aber nicht. Die Kurve ist in Wahrheit so. Und nur um das zu illustrieren, dass eine Verbindung von solchen zwei Punkten nicht immer gleich sein muss, kann man sich genauso eine Straße hier vorstellen. Und wenn ich jetzt von hier nach hier will, dann gehe ich besten nicht hier, sondern nehme die Straße. Und wenn man das jetzt nebeneinander legt, dann kann man erkennen, die Kurven sind ja eigentlich ganz, ganz ähnlich. Also da gibt es offensichtlich eine gebogene Kurve, die das beschreibt. Wein und Intelligenz, eine Studie aus Kopenhagen, hat bestätigt, dass mit steigendem Intelligenzquotienten die Wahrscheinlichkeit steigt, einen Weintrinker vor sich zu haben. Und diese Studie gilt natürlich zunächst nur für Dänen, hat aber einen wichtigen Aspekt, dass es unabhängig von der Bildung war. Häufig wird gesagt, dass besonders gebildete Menschen eher Wein trinken, sich ansonsten gesünder ernähren, besseren Zugang zu Gesundheitseinrichtungen haben und deswegen ein besseres Überleben. Das war unabhängig von der Bildung und wird bestätigt durch eine weitere Studie, die jetzt der Frage nachgehen soll, macht nun Wein schlau oder trinken kluge Leute Wein? Das ist ja auch nicht ganz einfach zu sagen. Eine Langzeitstudie in London hat das bei 10.000 britischen Beamten mit alle demselben Bildungsniveau, das war das Kriterium, einen solchen Job zu kriegen, untersucht worden. Die höchste Intelligenz war bei den britischen Beamten zu sehen, die eine halbe Flasche Wein pro Tag tranken. Last but not least will ich hier eine dänische Studie noch anführen, wo quasi bei der Musterung 2700 Menschen, junge Kerle, angeguckt wurden. Zwei Drittel waren allerdings adipös von denen. Und die wurden jetzt 20 Jahre lang beobachtet und haben nach 10 und nach 20 Jahren einen Intelligenztest wieder bekommen. Und dann sieht man, die beiden unteren Kurven sind diejenigen nach 10 Jahren, die beiden oberen nach 20 Jahren und das sind immer die Dicken und die nicht so Dicken, das unterscheidet sich gar nicht groß. Was man aber klar sehen kann, ist das, und das ist die Angabe links an der Achse, je höher der Anteil von Wein am konsumierten Alkohol war, desto höher war durchschnittlich der Intelligenzquotient dieser jungen Rekruten, die dann schon mittelalte Männer waren. Bleibt noch die Frage Mortalität, der härteste Endpunkt, den wir in der Medizin haben. Und da gibt es von O'Keefe diese Arbeit, der auch eine von den Kaffeearbeiten gemacht hat. Und da sieht man eben diese J-shaped Curve, wie eine J-Kurve. Der Abstinenzler ganz links stirbt, bezogen auf eine gewisse Zeit, früher und schneller als der, der was trinkt. Die Kurve geht steil herunter bei niedrigen Mengen Alkohol. Und dann steigen die Kurven, gestrichelt für die Frauen, durchgezogen für die Männer, wieder an. Sodass Frauen dann genauso schnell sterben wie Abstinenzler, wenn sie 2,5 Getränke pro Tag konsumieren und bei Männern sind es sogar 4. Und auch da, das ist ja die letzte Frage, was sollen wir trinken? Man sieht und wir hören noch viel zu den kardiovaskulären Erkrankungen. Auf der linken Seite ist das besonders günstig, da will ich nicht drauf eingehen. Und auch bei den Krebserkrankungen auf der rechten Seite sieht man, dass die Weintrinker, gepunktete Linie, bis zu 3 Getränken, Gläsern sind das pro Tag, günstig hinsichtlich Krebs aussteigen, wohingegen mit anderem Alkohol dieses Verhältnis nicht zu sehen ist. Was macht das? Welche Inhaltsstoffe hat der Wein? Viel Wasser? Etwas Alkohol, Zucker, Säuren, Vitamine, Mineralstoffe, Spurenelemente und vor allem Aromastoffe, was häufig sekundäre Pflanzenstoffe sind, phenolhaltig, Flavonoide, Stilbene, das sind Phenole und die vermitteln wahrscheinlich diese günstigen Effekte und die finden wir im Wein, aber leider nur zu einem Bruchteil, weil die im Gärprozess sich herauslösen und deswegen 10- bis 50-fach höher konzentriert im Wein als im entsprechenden Saft sind. Man kann das also mit Saft nur schwer kompensieren. Letzte Studie, die ich zeigen will, nochmal aus Dänemark, die das sehr schön zeigt, nach, bei über 10.000 Menschen, nach präferiertem Getränk und der Menge, die davon konsumiert wird. Und dann sieht man, dass Schnapstrinker, die pro Tag 3 bis 5 Schnäpse trinken, das wundert einen, glaube ich, nicht so sehr, tatsächlich häufiger und schneller sterben. Bierkonsum hat bis zu den relativ hohen Dosen keinen signifikanten Effekt, wohingegen Weinkonsum bis zu erstaunlich hohen Dosen das Leben verlängert. Halte also fest, dass einzelne Tumoren treten schon bei geringen Alkoholmengen vermehrt auf und dies insbesondere bei Rauchern oder ausschließlich bei Rauchern. Andere Tumoren treten nur bei hohem Alkoholkonsum vermehrt auf und wieder andere sind sogar bei Alkoholkonsum seltener wie die Hodgkin- und Non-Hodgkin-Lymphome. Moderater Alkohol und insbesondere Weinkonsum ist mit höherer Intelligenz vergesellschaftet. Und das Gesamtüberleben sogar ist beim moderaten Alkoholkonsum verbessert. Und auch hier ist der Wein am effektivsten. Und der Grund dafür ist wahrscheinlich phenolische Bestandteile, die vor allem im Rotwein zu finden sind. Vielen Dank.
Vielen Dank, Dirk, für die sehr interessante Übersicht und die Polarisierung zwischen Gesundheit und Krankheit, auch die Relativierung, was Karzinogenität anbelangt. Darf ich vielleicht mit einer Frage beginnen? Und zwar der Kausalzusammenhang zwischen Alkoholkonsum und gesteigerter Intelligenz. Was wären mögliche Ursachen dafür, warum Menschen, die Alkohol konsumieren, einen höheren Intelligenzquotienten aufweisen?
Also was wir vom Alkohol wissen, ist es, dass es eben vor allem gefäßprotektiv ist. Da werden wir jetzt auch noch einiges davon hören. Wir sehen auch beim Alkohol, und das ist jetzt auch unabhängig von der Art des Alkohols, weniger Diabetes, ein höheres HDL, weniger Inflammation. All das ist wahrscheinlich für die Gefäßprotektion hilfreich. Und weil ja leider das Gehirn, insbesondere über die Zeit, am meisten Schaden nimmt durch Minderperfusion, ischämische Probleme, kann ich mir vorstellen, dass das Wahrscheinlichste ist.
Gibt es Hinweise, noch einmal in die gleiche Richtung, gibt es Hinweise, dass Einflüsse auf Neurotransmitter oder auf den Hippocampus speziell ausgeprägt sind unter dem Einfluss von Alkohol?
Ja, gibt sogar viele Hinweise. Das Problem ist, dass die meisten Studien, die wirklich ein gutes Studiendesign haben, laufen dann über 2 Wochen, 4 Wochen, 3 Monate maximal, wo die Patienten kontrolliert das ein oder andere alkoholische Getränk oder komplett abstinent bleiben. Und natürlich ist es in einem so kurzen Beobachtungszeitraum und häufig mit Patientenzahlen um die 100 nicht wirklich gut statistisch belegbar, daran krankt das ein bisschen. Deswegen stützt sich. Und die Aussagen, die ich eben auch getroffen habe, vor allem auf epidemiologische Untersuchungen. Es gibt aber Bench bis Bettzeit tatsächlich viele kleinere Studien, wo aber jeder einzelne, glaube ich, zu klein ist, um den Punkt alleine zu machen.
Vielleicht noch eine Frage aus dem Chat. Gewisse ethnische Gruppen haben unterschiedliche Alkoholdehydrogenase. Hat das einen Einfluss auf die genannten Endpunkte oder Effekte von Alkohol?
Ja, also die großen Studien, die es alle gibt, stammen fast alle aus Europa und manche noch aus Amerika, damit fast alle mit Kaukasiern, bei den amerikanischen Studien einige Schwarze noch dabei, ein wenige Asiaten und Hispanics, die ja sonst immer unterschieden werden in den Studien. Aber gerade die Asiaten, einige Asiaten, die ja ganz wenig davon haben, sind in diesen Studien quasi nicht vorhanden. Und deswegen gibt es dazu einfach keine Evidenz, die ausreicht.
Noch eine Frage aus dem Chat. Bei Zustand nach Mammakarzinom sollte eine Empfehlung ausgesprochen werden, dass gar kein Alkohol konsumiert werden darf oder gilt auch bei Patienten mit einer Krebsanamnese das gesagt?
Schwer zu sagen. Also ja, einerseits ist es so, Brustkrebs wird durch Alkohol und auch schon mit relativ niedrigen Dosen etwas wahrscheinlicher. Es ist aber der Anteil durch Alkohol ausgelösten Brustkrebs von allen Brustkrebsen ist wiederum immer noch sehr gering. Von daher muss man überlegen, habe ich jetzt das durch Alkohol ausgelöst? Werde ich jetzt ein zweites Mal Pech haben? Es gibt ja auch wieder unterschiedliche Brustkrebs, die dann hormonsensibel sind oder nicht. Das wird in diesen Studien gar nicht unterschieden. Oder bin ich gar mastektomiert, dass es mir von daher tatsächlich dann egal sein könnte, weil das Brustgewebe nicht mehr sozusagen auf den Alkohol reagieren kann? Also ja, wenn offensichtlich die Schwelle dahingehend, Brustkrebs zu kriegen, niedrig ist und ich habe ihn schon gehabt, dann wäre ich zumindest zurückhaltend mit größeren Mengen Alkohol. Ganz verbieten wollte ich es nicht.
Okay, vielen Dank, Dirk, für die schöne Übersicht und für den schönen Vortrag.